Friede sei mit euch und Gnade von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei Ihnen sein darf, dass ich diese Predigt hier versehen darf. Ferdinand Kenning hat mich einmal gefragt, ob ich das mache, und ich habe mich breitschlagen lassen. Denn ich bin auch ein ganzes Stückchen gefahren heute Morgen schon. Ich komme aus Lindlar. Wer von Ihnen kennt Lindlar, kann ich das vielleicht gerade mal, da schon mal einer, zwei, das ist mehr als das sonst so üblich ist. Das ist irgendwo zwischen Köln und Gummersbach. Ich sage immer, von Köln aus 30 Kilometer Richtung Sibirien. Und ja, das ist sehr ländlich, schöne Gegend. Da wohnen meine Frau und ich mit unseren zwei Kindern. Und da bin ich also Pfarrer der Rheinischen Kirche. Und ja, so viel erstmal zu mir. Ich bin sehr froh, dass ich bei Ihnen sein kann. Ich habe erfahren, Sie sind schon Gastprediger erprobt. Ich kann mir vorstellen, dass die Prediger aber nicht immer so erprobt sind, so viele Menschen vor sich zu haben oder auch so eine Vielfalt an Musik. Ich habe das ja bei der Einführung von Ferdinand hier erlebt, welche Vielfalt Sie hier haben. Das ist wirklich wunderbar. Na gut, und der Ferdinand sagte dann zu mir am Telefon, er sagte, Christian, du kannst lange predigen, das mögen die. Du kannst auch was machen, was du schon mal gemacht hast. Da habe ich gesagt, ich mache das zweite von beiden. Und ich darf sozusagen heute meine Probepredigt wiederholen, die in der Tat in einer westfälischen Gemeinde stattgefunden hat. Ich wurde da dann auch letzte Woche gewählt und werde demnächst also tatsächlich auch ein westfälischer Pfarrer sein, falls gerade jemand geknurrt hat, als ich das Wort Rheinland gesagt habe. Naja, und ich wurde trotz dieser Predigt gewählt, und ich sage das trotz aus einem ganz bestimmten Grund, denn der Predigttext hat es schon in sich. Aber hören Sie selbst. Aus Johannes 5 lese ich, Ende des Kapitels. Ihr erforscht die Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir zeugen. Und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Es ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ja, ich muss sagen, ich habe mich ein bisschen schwierig getan, als ich diesen Predigttext für meine Probepredigt ausgewählt habe. Aber es ist halt auch der Perikopentext gewesen vor einem Monat. Und da will man ja auch nicht unbedingt vorfliehen. Jesus ist auf Konfrontationskurs. Er zeigt den Leuten Fehler auf und er macht das haarscharf, ohne irgendwie zurückzuweichen. Das ist ein sehr gutes Rezept, um sich keine Freunde zu machen. Nun ja, aber der Predigttext hat auch sehr schöne Seiten. Ich finde, er vermittelt uns ganz grundsätzlich wichtige Dinge über den christlichen Glauben, über unseren Glauben. Zum Beispiel setzt er sich mit dem Verhältnis von Jesus und Mose auseinander. Sehr wichtige Frage. Und er setzt sich mit einer anderen wichtigen Frage zum Beispiel auseinander. Woher haben wir das Leben? Was ist mit der Ewigkeit? Was ist unsere Hoffnung eigentlich? Ganz grundlegend. Naja, und das wissen nicht nur Leute, die verheiratet sind. Wenn man einen Text außerhalb seines Kontexts hört, wenn man immer nur ein Teilgespräch verfolgt, dann ist das höchst anfällig für Missverständnisse. Und so ist das natürlich auch mit diesem Text. Wir befinden uns in Johannes 5 und Johannes 5 beginnt damit, dass Jesus einen kranken Menschen heilt, der schon seit 38 Jahren an einem Teich in Jerusalem liegt, Teich Bethesda, Haus der Gnade heißt das. Und Jesus kommt hin, er erweist diesem Menschen Gnade und dieser Mensch wird geheilt. Er sagt zu ihm, nimm deine Trage und geh umher. Könnte man jetzt sagen, super, wunderbar, sagt der Mann auch. Aber leider sagen das die Pharisäer nicht, die da auch sich aufhalten und sagen, ja, hör mal, das ist doch Arbeit. Du kannst auch nicht deine Liege tragen. Heute ist doch Sabbat. Das Wunder, das große Wunder sehen sie nicht, aber sie sehen, dass hier ein Gesetz nicht eingehalten wurde. Und so entfaltet sich im Laufe des 5. Kapitels eine große Debatte darüber, was eigentlich unter dem Gesetz zu verstehen ist, wie das Gesetz auszulegen ist und wer die Autorität darüber hat. Aber der Kontext zeigt uns schon mal, dieser Konfliktmodus, der hier vorherrscht, er gilt nicht uns. Also, wenn wir schon gelernt haben in unserem Leben, unsere Hoffnung auf Jesus Christus zu setzen, unsere Hoffnung in Leben und Sterben auf Jesus Christus zu setzen, wenn wir unsere Hoffnung auf den setzen, der Gottes Opfer für unsere Sünden ist, dann gilt der Text nicht uns, könnte man sagen. Oder noch platter ausgedrückt, wir sind auf der richtigen Seite. Und wenn man das so sieht, dann hat dieser Text sehr viele ermutigende Dinge für uns parat. Zum Beispiel finde ich sehr ermutigend in diesem Text, dass Jesus in einer Kontinuität steht. Jesus ist nicht einfach irgendein religiöser Führer, der einfach aus dem Nichts auftaucht und abgedrehtes Zeug redet, sondern er steht auf einem festen Grund und Boden, auf einer Religion, die schon in der Antike, also vor 2000 Jahren, das ist ja schon eine, sag ich mal, beachtliche Zeit, aber schon vor 2000 Jahren war das Judentum für sein Alter bekannt und wurde dafür geehrt von den Menschen, die es kannten. Und auf diesem Boden steht Jesus und verkündigt und legt die Gesetze aus und setzt sich mit den Gesetzen des Mose auseinander. Und das ist erstmal ermutigend, dass wir jemanden haben, der selbst in einer langen religiösen Kontinuität steht und das nicht einfach so aus dem Nichts kommt. Aber es ist mehr als das. Jesus steht nicht nur in dieser Kontinuität, sondern er ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Kontinuität. Im Deuteronomium gibt es einen schönen Vers, einen wie viele andere auch, wo Jesus oder wo der Messias vorhergesagt wird. Und da sagt Mose, Deuteronomium 19 meine ich, Vers 18 müsste das sein, da sagt Mose, Gott wird euch einen, jemanden so wie mich, einen Propheten wie mich, wird er euch schicken, auf den sollt ihr hören. Mose kündigt sozusagen einen Nachfolger an. Und ja, Mose hat ja auch einen Nachfolger. Das ist dann Josua, der das Volk Israel ins Heilige Land führt. So, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Der Name Josua auf Hebräisch ist zutiefst verwandt mit dem Namen Jesus. Das geht sogar so weit, dass, ich weiß ja nicht, welche Bibelübersetzung Sie so lesen, aber wenn Sie in manchen Übersetzungen den Hebräerbrief lesen, der spricht dann von Josua, schreibt aber Jesus. Er bezieht sich auf Josua und schreibt aber Jesus, weil die Übersetzung von Josua aufs Griechische in der Septuaginta, der alten griechischen Übersetzung, einfach Jesus lautet. Also man sieht, diese beiden Namen sind aufs Engste miteinander verwandt. Und das ist so eins von vielen Beispielen, wie Gott wählt, zu zeigen, dass er einen sehr detailreichen Plan hat. Vielleicht kennen Sie diesen Satz, dieses Zitat, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Darf ich mal fragen, wer das kennt? Ja, schon mal ein paar, sehr gut. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Und so ticken wir Menschen. Wir machen uns gerne Pläne und wir freuen uns, wenn sich das ausgeht, wie der Österreicher sagt. Und ich glaube, das haben wir von Gott. Ich glaube, wir haben das von Gott. Gott macht sich auch Pläne. Gott hat sehr detailreiche Pläne. Und der Unterschied zwischen Gottes Plänen und unseren Plänen ist, dass die sich tatsächlich ausgehen, dass die bis ins kleinste Detail funktionieren. Und wissen Sie, das finde ich sehr ermutigend. In einer Welt, in der so vieles daneben geht, einer Welt, in der ja, die Welt ist von Zerfall gekennzeichnet. Wir selbst werden älter, sind von Zerfall gekennzeichnet. Krankheit betrübt uns, Verlust betrübt uns. Wir sind in einer Welt, in der man sagen kann, wir können uns viele Pläne machen, aber davon, ja, was davon irgendwann mal sich erfüllen wird, das steht, wie man so schön sagt, in den Sternen. Aber es ist anders mit Gott. Und wir können ermutigt sein, dass er so einen detailgetreuen Plan hat, der sich schon vom ersten Buch Mose, vom fünften Buch Mose und durch die ganze Bibel auch abzeichnet. Vom ersten bis zum letzten Buchstaben sozusagen. Und das finde ich sehr ermutigend. Und ich finde noch was weiteres ermutigend in diesem Text, das hängt auch direkt damit zusammen. Ich sag mal, ist mit den Worten der anderen Evangelien, der sogenannten Synoptiker, Matthäus bis Lukas, da sagt Jesus, ich bin der Herr über den Sabbat. Und das könnte man als Zusammenfassung für diese ganze Diskussion im fünften Kapitel des Johannesevangeliums nehmen. Ich bin der Herr über den Sabbat. Ja, das ist allerdings jetzt nicht einfach nur eine Debatte darüber, wie ein Gesetz auszulegen ist in der Bibel. Könnte es ja sein, ist es aber nicht. Ist viel mehr, geht weit darüber hinaus. Wenn wir überlegen, was ist der Sabbat? Der Sabbat ist doch der siebte Tag der Schöpfung. Der Sabbat ist der Tag in der Schöpfungsordnung Gottes, in der Gott und Mensch in Eintracht beieinander wohnen, in der der Zustand des Menschen nicht durch die Sünde korrumpiert ist. Der Sabbat ist der Tag, in dem alles heil ist. Shalom, sozusagen. Es geht also um die Ewigkeit. Ja, wenn wir Ewigkeit hören, dann denken wir vielleicht, langweilig, Ewigkeit. Ist ja auch ein Thema, mit dem wir uns nicht so häufig beschäftigen. Ich denke mal, selbst in Kirchen wird dieses Thema manchmal gemieden. Ewigkeit, sollen wir jetzt noch 100.000 Mal Wetten, das gucken oder einen 5 Kilometer langen Schal stricken oder sowas? Nein, darum geht es natürlich nicht. Und ich freue mich über dieses Bild, was die Bibel dafür parat hat. Das Paradies. Das Paradies. Ich habe mal gehört, dass Paradies eigentlich ein persisches Wort ist, was Garten heißt. Sogar eingefriedeter Garten. Und wenn wir in der Genesis lesen, da ist ja auch die Rede von einem Garten. So, das ist Ihnen wahrscheinlich nicht fremd, dass wenn man in die Natur geht, dass sich unser Stresslevel dann mal locker um ein Drittel senkt. So habe ich das zumindest mal im Radio gehört. Es wird also auch wissenschaftlich untersucht. Wenn wir überladen sind, wenn wir gestresst sind, zu hoher Puls, dann wirkt die Natur sozusagen Wunder. Wir gehen einfach in den Wald oder in den Garten und es bringt uns sehr viel. Deswegen finde ich dieses Bild vom Paradies und vom Garten für die Ewigkeit so ein wunderbares Bild, weil es uns eins zeigt: Gott will unseren Seelen Ruhe geben. Er will uns Frieden geben in unser Herz. Jesus sagt im Johannesevangelium auch: Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht Frieden, wie die Welt gibt. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Frieden, der hier beginnt und auch hier standhalten kann, trotz den Stürmen, die uns in unserem Leben so ereilen, Krankheiten, was auch immer, oder schlechte Nachrichten vom Klimawandel. Frieden, der uns hier in unserem Herzen erreicht, hier bei uns anfängt, aber auch in die Ewigkeit weiterträgt, finde ich sehr ermutigend. Wenn Sie jetzt sagen, okay, der benutzt dieses Wort Ermutigung ja schon sehr häufig, gibt es nicht vielleicht auch noch was anderes? Ja, es gibt auch noch was Herausforderndes, wollen wir nicht mit der Ermutigung übertreiben. Und zwar sagt Jesus an einer Stelle in diesem Text: Ich nehme Ehre von Menschen nicht an. Ich nehme keine Ehre von Menschen an. Und ich finde, das ist richtig hart. Also ich meine, warum machen wir das denn hier alles? Warum gehen wir denn in Gottesdienste? Warum singen wir, spielen wir Gott Lieder? Warum kleiden wir uns ordentlich? Warum beten wir? Doch auch, um Gott die Ehre zu geben. Und dann sagt er: Ich nehme Ehre von Menschen nicht an. Wie kann das sein? Also eins kann man schon mal sagen: Wir können Gott nicht die Ehre geben, wie man einem anderen Menschen ein Kaugummi gibt oder eine Zigarette oder sowas. Das ist was ganz anderes. Man kann es ihm nicht einfach geben. Man kann es vielleicht auch mit einem Kompliment vergleichen. Wenn man jemandem ein Kompliment macht, hoffentlich ein ehrliches und was Gutes sagt, vielleicht passt das schon eher. Aber selbst so kann man Gott nicht einfach die Ehre geben. Ich erkläre das jetzt, wie ich das meine. Ein Kompliment ist doch auch nichts anderes, als wenn wir jemandem ein Urteil aussprechen. Auch wenn es ein gutes Urteil ist, aber ein Kompliment zu sprechen, das heißt doch, dass wir sagen: Ja, ich habe erkannt, was du getan hast und ich befinde das für gut, ich befinde das für richtig, weiter so. Das kann manchmal was von einem gönnerischen Habitus haben. Und ist es tatsächlich irgendwie ein Urteil, so ein Kompliment. Und wenn wir das darauf beziehen: Gott ist nicht von unserem Urteil abhängig. Jesus braucht unser Urteil nicht. Im Gegenteil, wir können ihn gar nicht beurteilen. Wir können es gar nicht verstehen so recht, was es bedeutet, was er bedeutet, was er tut. Wir erkennen es, wenn wir in der Nachschau, wir erkennen es, wenn es uns geschenkt wird. Ja. Vielleicht sagen Sie jetzt: Okay, man kann aber auch ein Kompliment so machen, indem man sagt: Ja, ich würde das niemals so schaffen können. wie du das schaffst oder sowas, ne? Also sozusagen, man macht sich niedriger, sagt, du hast ja ganz toll jetzt, was weiß ich, die Querflöte gespielt oder sowas, ich würde das niemals so können. Aber selbst das ist nicht etwas, was wir Gott in der Form bringen können, weil da sind wir immer selber bei unseren Komplimenten selber unser Referenzpunkt. Wir selber sind der Bezugspunkt, wenn wir so etwas sagen. Und das ist etwas, was ich an dem Evangeliumstext für den heutigen Sonntag so sehr schätze. Der Text von dem Fischfang des Petrus, den wir vorhin gehört haben, der zu diesem Sonntag auch gehört, zu dem fünften nach Trinitatis. Petrus ist nicht mehr selber der Referenzpunkt. Jesus wird auf einmal der Referenzpunkt. Und dadurch, dass Jesus als der Sohn Gottes für ihn der Bezugspunkt wird und er erkennt, mit wem er es zu tun hat, erst dadurch kann er sagen, ich bin ein sündiger Mensch, geh bitte von mir. Jetzt ist die große Frage, wie können wir Gott die Ehre geben? Wie kann das sein? Ohne geht es doch auch nicht. So, und es ist ja auch in unserer Tradition verankert und das auch zu Recht. Und es ist ganz einfach. Es ist Gnade. Es ist Gnade. Er ist es, der beides in uns wirkt, das Wollen und das Vollbringen, wie es im Philipperbrief heißt. Er ist es. Wenn wir ihn erkennen, ist es Gnade. Wenn wir erkennen dürfen, was er für uns getan hat, ist es Gnade. Und wenn wir erkennen dürfen, wer wir sind in seinem Angesicht, ich bin ein sündiger Mensch, geh von mir, dann ist das Gnade. Und wenn wir dann seine Stimme hören, wie er zu Petrus gesagt hat, fürchte dich nicht, ist das Gnade. Amen.